Die Radio Wissen. Hörsaal.
Früher war es für Städte wichtig, viel Industrie anzusiedeln. Da haben sie sich mit Infrastruktur, Fabriken und so weiter gebrüstet. Die Zeiten haben sich bekanntermaßen gewandelt. Andere Wirtschaftszweige haben die Industrie in ihrer Bedeutung längst zurückgedrängt. Heute, da reißen sich die Städte weltweit darum, die kreativste zu sein. Ja, Kreativstadt ist doch prima, denkt man da sofort. Mehr Raum für Ideen, für Kunst, für Musik, Subkultur, mehr Platz für Selbstentfaltung. Naja, Fehlanzeige möglicherweise. Am Mikro ist heute Katrin Ohlendorf, hallo. Und ich befürchte, ich muss euch gleich ein bisschen enttäuschen.
Die kreative Stadt ist zunehmend ein Verkaufsargument unternehmerischer Stadtpolitik. Kreativförderung heißt in erster Linie eben nicht Kulturförderung, sondern heißt in erster Linie Wirtschaftsförderung. Niemand eigentlich hat mehr hinterfragt, was Kreativwirtschaft ist. Was ist überhaupt Kreativität? Was wollen wir überhaupt für eine Kreativität in der Stadt? Gentrifizierung heißt immer auch Verdrängung. Kreative sind nicht nur Teil der Aufwertung, sondern sie sind natürlich auch betroffen. Welche Rolle haben wir eigentlich in diesem ganzen Prozess der kreativen Umgestaltung von Städten? Wo liegen Möglichkeiten der kreativen Stadt, aber eben auch ihre Grenzen?
Die Möglichkeiten und Grenzen der kreativen Stadt, darum geht es heute im Hörsaal. Ja, und die kleine Vorschau eben, die lässt das schon so ein bisschen ahnen. Unsere Rednerin, Iris Dutzek ist das übrigens, sieht die Kreativpolitik in unseren Städten eher kritisch. Ja, aber zu ihr und den Grenzen der kreativen Stadt kommen wir gleich. Erstmal schauen wir auf die Möglichkeiten. Und da muss ich gerade einfach mal sagen, es macht dieser Tage so richtig Spaß, in Köln zu wohnen, also noch mehr als sonst. Zumindest, wenn man ein Fan davon ist, zum Beispiel um eine Ecke zu biegen, um dann nicht vor einer riesigen grauen Wand zu stehen, sondern vor einem gigantischen Mural, also einem riesigen Wandgemälde. Oder wenn man sich gerne von Körperkünstlern überraschen lässt, die an den seltsamsten Orten in akrobatischen Posen auftauchen und so den Blick auf Stellen der Stadt lenken, an denen man sonst einfach so achtlos vorbeigehen würde. Oder wenn man sich an kleinen Stencils, Aufklebern, Strickkunst und so weiter erfreuen kann, also Street Art, urbane Kunst. Viele solcher Werke und Interventionen internationaler Künstler, die gibt es hier im Rahmen des Festivals City Leaks, nämlich bis zum 20. September geballt zu entdecken. Der Status quo der Street Art sozusagen. Unsere Reporterin Almut Knigge, die ist gleich zu Anfang des Festivals schon für uns losgegangen und hat mal Augen und Ohren aufgesperrt.
Die Aufgabe hörte sich gut an. Fahre durch die Stadt, durch Köln mit offenen Augen und Sinnen und schau, ob du Kunst findest. Aber dann regnet es, die Autofahrer fahren achtlos durch Riesenpfützen, in der S-Bahn ist es eng und feucht und die Menschen starren leer auf den Boden oder aus dem Fenster. Draußen scheint alles grau, nur Baustellen und Beton. Ein Baby schreit, kein Wunder. Mir ist sehr wenig nach Kunst zumute, als ich bei meiner ersten Station ankomme. Nippes U-Bahn-Brücke, alles so bunt auf einmal. Die 13 Betonpfeiler sind alle in einer anderen Farbe besprüht. Von Weitem wirken sie fast wie ein Regenbogen.
Hallo.
Guten Tag, hallo.
Stunden später bin ich auch da.
Guten Tag.
Hallo.
Ja.
Oh, echt, ey.
Ah, ich ruhig mal hinsetzen.
Besuch bei den Mittwochsmalern. Pädagogisches Sprühen ist das. Ein Angebot für Jugendliche und alle, die wollen. Seit 10 Jahren. Maurice Kuspers ist einer der Chefs und erklärt, dass Graffiti auch ein Teil von Lebensbewältigung ist.
Wer bin ich? Wie ist die Stadt? Wie sehe ich mich darin? Also Graffiti ist ein Teil von Lebensbewältigung, um durchs Leben zu navigieren und klarzukommen.
Kunst steht dabei gar nicht so im Vordergrund. Unter der Brücke gibt es Kaffee und Kekse. Ein paar Graffiti-Sprayer machen Pause. Die Bäckersfrau hat Kuchen vorbeigebracht. Erst war sie skeptisch, jetzt ist sie Fan vom längsten Freiluftkunstwerk Kölns, wenn nicht sogar Deutschlands. Trotzdem ist es ein unwirtlicher Ort, dicht an einer vielspurigen Straße. Wie soll man hier den Kopf freikriegen für Kunst? Das hat doch auch immer was mit Sinnlichkeit zu tun.
Ja, auch mit Vielfalt. So, ne? Und das sieht man halt so. Auch das Stadtbild ist ja so komplett zusammengewürfelt. Ne? Man weiß nicht, das bringt schon Inspiration auch. Ne?
Jan, Künstlername Zigeuner, hat die Pfeiler in den Rottönen bemalt. Für ihn hat sich die Stadt jetzt schon durch die Sprayaktion verändert.
Es ist nicht so ein großes graues Mischmasch, sondern eher so ein kunterbuntes, multikulturelles Zusammenleben quasi. Und das beschreibt, also diese Wand, also diese Reihe von Säulen, beschreibt vielleicht auch so ein bisschen das Leben hier in Nippes, weil es hier auch sehr multikulturell ist auf jeden Fall.
Am nächsten Pfeiler arbeiten noch Zappel und Knautsch.
Ah, ist ein Baby.
Ist ja. Ein Baby, ja, genau.
Gott sei Dank, aber man erkennt es ja scheinbar.
Ja, ja,
wenn
auf
das
jeden
Graffiti
Fall.
Fertig ist, dann sitzt dort ein überdimensionaler Säugling mit einer Stadtkulisse, gerade dabei, die Hochhäuser anzuzünden. Gentrifizierungskritik.
Ich meine, es ist wirklich ein großes Thema. Man findet keine Wohnung in Köln und ich finde es eigentlich auch ganz gut, auf Kosten der Stadt Köln das mal anzusprechen.
Sagt Knautsch. Zappel ist nicht so in Plauderlaune. Unter den einzelnen Künstlern und Malern ist eine heftige Diskussion entbrannt, ob das Kunst ist oder einfach nur bunter Protest, Street Art oder Graffiti.
Graffiti ist auf der Straße und Graffiti muss man auch nicht unbedingt fragen, ob das angebracht werden darf im öffentlichen Raum. Das gehört dem Volk und nicht dem Staat.
Mittlerweile ist die Wolkendecke aufgerissen. Die frischen Farben leuchten und bei der S-Bahn-Fahrt auf die andere Rheinseite entdecke ich auf einmal viele bunte Bilder an den grauen Wänden. Viele schon verblasst oder übermalt, aber das gehört dazu. Köln-Mülheim, Haltestelle Kolbstraße. Erst flirrendes, buntes Leben, ein paar Meter weiter wird es stiller. Auf dem Gelände des ehemaligen Karlswerkes wird nicht mehr produziert. Hier diskutieren Experten jetzt darüber, wie man Platz für Kunst in der Stadt schaffen kann, wenn doch die Wirtschaft immer mehr Raum für sich beansprucht.
Da muss man sich auch als Künstler fragen, wo ist da meine Rolle?
Die einen sagen, Gestaltung ist Protest und nützt viel mehr als ein Like im Social Web. Die anderen sagen, Kunst darf nicht nur als Stadtentwicklungsprogramm gesehen werden und als Hilfskolonne der Sozialarbeit. Ist das Aufgabe oder Zumutung? Und schon gar nicht kann Kunst gesteuert werden, sagt Mischa Kubal, Professor und Guerillakünstler in einer Person.
Weil das ist ja wie, wenn man eingeladen Hausbesetzer ist. Es geht nicht. Und dann wird man eben auch Konsens und wenn man Pech hat, landet man bei den Neoliberalen.
Aufgabenstellung ist, dass Mirko und Felicitas jetzt gleich zusammen sich auf den Fokus einigen. Der Fokus sollte sein, was bewegt euch, was wollt ihr erreichen, was wollt ihr erleben?
Im ersten Stock probt Drama Köln die Stimmen der Dinge. Felicitas und Mirko haben sich die Augen verbinden lassen.
Also wir haben gerade festgestellt, dass wir beide schon mal einen Bänderriss hatten und schon mal gefallen sind. Und jetzt war so die Frage, ob wir zusammen einen Platz finden, an dem wir sicher fallen können. Zusammen.
Das finde ich wirklich gut. Ja.
Die Sinne sollen geöffnet werden für das, was mit den Augen nicht wahrgenommen werden kann. Das ist die Idee.
Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, links.
Ich schwitze voll.
Guck doch mal deine Umgebung mal ein bisschen mit einem anderen Blick an. Und siehst du nicht eigentlich selbst in der Fahrt zur Arbeit eigentlich irgendwie eine kleine Reise, die irgendwie spannend sein könnte, wenn du den Blick auf manche Dinge so ein bisschen nochmal schärfst?
Weißt du was? Ich nehme die Mülltonne mit. Ich schiebe jetzt die Mülltonne vor uns her.
Ein Live-Hörspiel soll entstehen, bei dem die Performer mit verbundenen Augen im Kölner Umland ausgesetzt werden und versuchen, ihren Weg zum Publikum zu finden. Ein Teil davon. Was die beiden Künstler unterwegs erleben, wird akustisch ins Theater übertragen. Musiker entwickeln live den Soundtrack dazu.
Hallo, kann uns jemand eine Stelle zeigen, wo wir fallen können?
Der Versuch, ohne Bilder zu sehen, ist eine Art Übung. Eine Vertrauensübung mit der Stadt, mit ihren Bewohnern und sich selbst.
Hallo, kann uns jemand helfen? Wir wollen fallen.
Und die Stadt ist eigentlich Hallo? Für alle ein ganz großer Spielplatz. Also wir können da eigentlich viel mehr miteinander spielen, wir können uns viel mehr begegnen und das sogar auf einer ganz profanen S-Bahnfahrt oder so.
Na dann, gute Reise.
Almut Knigge über städtische Kunstwerke, die gerade im Rahmen des City Leaks Urban Art Festival hier in Köln zu sehen und zu hören sind. So, und nach den Möglichkeiten der kreativen Stadt kommen wir jetzt wie versprochen zu den Grenzen. Das nämlich, was Almut da eben beschrieben hat, was auch immer mehr in Städten weltweit zu finden ist, diese kreative Aneignung von Straßen, Häusern, Parks durch die Städte selbst, also das Recht auf Stadt. Das ist das, woran man unter anderem denken mag, wenn von kreativer Stadt die Rede ist. Städteplaner und Politiker aber, die haben dabei meist was ganz anderes im Kopf. Für sie ist Kreativität vor allem ein Wirtschaftsfaktor. Und dass diese beiden Ideen von städtischer Kreativität kollidieren, ja, das lässt sich an einem Finger ausrechnen. Genau diesen Gegensatz analysiert Iris Dutzek heute hier im Hörsaal. Sie forscht und lehrt als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Humangeographie der Frankfurter Goethe-Uni und hat sich in ihrer Promotion mit dem Konzept der kreativen Stadt auseinandergesetzt, also mit ihren Macht- und Regierungsverhältnissen. Ihren Vortrag über die Widersprüche der kreativen Stadt haben wir am 30. August 2015 aufgezeichnet. Da hat sie in Köln im Rahmen des Kongresses gesprochen, der das Urban Arts Festival begleitet und der sich um das neue Verhältnis zwischen Bürger und Stadt gedreht hat. Die Radio Wissen ist übrigens Medienpartner des Kongresses. So, Iris Dutzek hört ihr jetzt mit 7 Thesen zur kreativen Stadt.
Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann dreht sich die Debatte vielleicht auch hier ganz häufig um die Frage, ist die kreative Stadt ein Ort gelebter Differenz? Ist die kreative Stadt eigentlich genau der Wunschort, der vielleicht auch in Momenten wie dieses Festivals entsteht? Oder verkommt sie zunehmend zu einem Konzept, zu einer Unique Selling Proposition für Städte, also als letzten Endes ein Verkaufsargument im globalen Wettbewerb? Ist die kreative Stadt das, wo sich ein Recht auf Stadt für alle materialisiert, oder ist die kreative Stadt letzten Endes nur eine unternehmerische Stadt? Und ich glaube, was sich für das Festival und die Menschen hier sicherlich noch mal etwas virulenter stellt, ist, welche Rolle haben wir eigentlich in diesem ganzen Prozess der kreativen Umgestaltung von Städten? Welche Rolle spielen Bewohnerinnen? Welche Rolle spielen aber eben Künstlerinnen und Kreative? Und wie gestaltet sich das Verhältnis von Künstlerinnen und Kreativen zu anderen Gruppen in der Stadt? Wo liegen Möglichkeiten kreativer Gestaltung der kreativen Stadt, aber eben auch ihre Grenzen? Um diese 3 Fragen zu beantworten, habe ich mir vorgenommen, 7 Thesen vorzustellen, um abschließend so ein bisschen eine Einschätzung zu diesen Fragen zu erlangen und dann auch mit euch gerne in eine weitere Diskussion einzusteigen. Meine erste These, die ich mitgebracht habe, ist, die kreative Stadt ist zunehmend eine Unique Selling Proposition, also ein Verkaufsargument unternehmerischer Stadtpolitik. Und ich denke, dazu muss man ein bisschen ausholen, um nochmal vielleicht ein etwas grundlegenderes Argument voranzustellen. Also, kreative Arbeit hat das Stadtbild verändert, nicht mehr Industrie prägt in erster Linie viele große Metropolen, sondern zunehmend eben kreative Arbeit. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir es in den vergangenen 40 Jahren mit einer massiven Deindustrialisierung der Städte zu tun haben, mit einem massiven Brachfallen und eigentlich auch erstmal mit einer massiven Krise der Städte. Und warum kommt es zu dieser Krise der Städte? Warum lohnt sich auf einmal nicht mehr in Metropolen wie Köln, wie Frankfurt Industrie zu machen? Das hat natürlich etwas mit Liberalisierungsprozessen zu tun, wie sie im Anschluss an den Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems entstanden sind. Eine zunehmende Liberalisierung der Märkte, eine zunehmende Öffnung der Grenzen und damit letzten Endes natürlich die Verlagerung von Industrie in Niedriglohnstandorte. Das ist die eine Geschichte, die ist sicherlich bekannt. Was vielleicht nicht ganz so klar ist, ist, dass Deindustrialisierung natürlich die Kommunen in eine massive Krise gestürzt hat. Nicht nur, weil sie ihre industrielle Basis verloren haben, sondern eben auch, weil mit der zunehmenden Liberalisierung Städte in einen zunehmenden Wettbewerb zueinander getreten sind. Das bedeutet, dadurch, dass wir es mit Liberalisierungsprozessen zu tun haben, ist der Nationalstaat nicht mehr in der Lage, Ressourcen umzuverteilen, und Kommunen sind nicht mehr in erster Linie der verlängerte Arm der Verteilung von sozialen Ressourcen, sondern sind gezwungen, in einen Wettbewerb untereinander einzutreten. Das heißt, Städte befinden sich in einem globalen Wettbewerb zueinander. Sie konkurrieren um Unternehmen, sie konkurrieren eben auch zunehmend um Arbeitskräfte. Und hier auch die Süddeutsche Zeitung hat im Jahr 2010 getitelt, der Wettbewerb wird härter. Und ich denke, man sieht diesen Wettbewerb der Städte am besten in der Alltagspolitik, in diesen vielen, vielen Städterankings, die allerorten in den Zeitungen auftauchen. Das heißt, Städte müssen was tun, Städte stehen im Wettbewerb. Und welche Rolle spielt jetzt Kreativität in diesem Prozess? Und ich denke, das hat ein Mensch ganz gut auf den Punkt gebracht, Richard Florida, der aus diesem Umstand ein sehr populäres Argument geformt hat. In seinem Buch The Rise of the Creative Class 2002 macht er das sehr wie griffige, wie einfache und vielleicht auch sehr redundante Argument, dass, wenn wir uns anschauen, die wirtschaftliche Aktivität, wie die weltweit verteilt ist, dann sehen wir Nordamerika, Europa, da sehen wir Asien. Wenn wir uns dagegen die Bevölkerungsverteilung angucken, dann sehen wir, dass die Metropolen, die großen Wirtschaftsstandorte, zunehmend Konkurrenz bekommen. Und wenn man dann anguckt, wo Innovation entsteht, dann ist das auch in Nordamerika, Europa und Asien. Und sein Argument ist, wir werden im globalen Wettbewerb also nur bestehen können, wenn wir innovativ sind. Und wie können wir wirtschaftliche Innovativität fördern? Da sozusagen ist sein sehr einfaches Florida-Skript. Man muss ein Wohlfühlklima schaffen, letzten Endes für Kreative wie mich, wie Kreative wie euch. Dann entsteht Kreativität in der Stadt und anders als früher, wo Menschen den Unternehmen gefolgt sind, werden jetzt die Unternehmen zunehmend den Menschen fördern. Und deswegen schreibt er auch so Paper, in denen er behauptet, why cities without gays and rock bands are losing the economic development race. Also nur Städte, in denen es Kreativität gibt, werden zukünftig im Wettbewerb mithalten können. Und wenn die kreativen Unternehmen dann erstmal da sind, dann stellt sich Innovation wie von alleine ein und damit werden dann eben auch die städtischen Kassen gefüllt und mit dem Geld, auf dem die Städte so dringend angewiesen sind. Also letzten Endes ein Krisenbearbeitungsmechanismus, der unglaublich unaufwendig ist und der unglaublich leicht umzusetzen ist. Denn während Städte noch im Industriezeitalter teure Infrastruktur vorhalten mussten, Fiskalpolitik machen mussten, reicht es jetzt, ein Wohlfühlklima zu schaffen, Subkultur, Vielfalt zu fördern und alles andere wird dann so ein bisschen wie magisch von alleine passieren. Oder wie das der größte Kritiker von Richard Florida auf den Punkt gebracht hat, Jamie Peck: The tonic of urban creativity is a remixed version of this cocktail. Just pop in the same basic ingredients into your new urbanist blender, add a slug of Schumpeter Light for some new economy fizz and finish it off with a pink twist. Was heißt das jetzt? Das heißt, Städte versuchen sich im globalen Wettbewerb zu positionieren, indem sie Kreativität fördern. Mit welchen Maßnahmen fördern sie das? Ich denke mal, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungspfade, die Städte nehmen können. Ein Entwicklungspfad, der sehr beliebt ist, ist Waterfront Redevelopment, also das heißt der Umbau von Industriehäfen zu Situationen mit hoher Aufenthaltsqualität, mit Bürofläche, mit hochpreisigem Wohnen. Die Hafenstadt in Hamburg wäre auf jeden Fall ein Beispiel, der Medienhafen in Düsseldorf, der Hafen in Duisburg. Kulturelle Leuchtturmprojekte sind immer wieder beliebt, Elbphilharmonie, große Schauspielhäuser, Museen, die Touristen in die Stadt locken sollen, aber eben auch die Aufenthaltsqualität für Kreative erhöhen sollen. Dann hochpreisiges Wohnen für die kreative Klasse sehen wir auch in sehr vielen Städten. In Frankfurt haben wir jetzt die ganze Umstrukturierung des alten Güterbahnhofs. Mitten in der Stadt entsteht das Europaviertel, was genau diesem Preissegment und genau dieser Nachfrageklasse entspricht. Die Schaffung von Kreativquartieren, manchmal auch eher die Mischung von Wohnen und kleinteiligen Atelierstrukturen. Dann ein bisschen anders, ein bisschen kleinteiliger, oft auch einfach die Schaffung eines Wohlfühlklimas für Kreative. Das heißt, Subkultur gewähren lassen, nicht so stark regulieren, kulturelle Einrichtungen schaffen. Dann natürlich Förderprogramme für die Kreativwirtschaft, für die Software- und Games-Industrie, für Architektur, die Stimulation unternehmerischen Handelns, Gründerfonds für Kreative oder eben eine sogenannte kreative Verwaltung, New Public Management, die Integration von Kreativen in die Stadtplanung, aber eben auch die Förderung partizipativer Prozesse zur Gestaltung von Stadt. Das bringt mich zu meiner zweiten These, die sagt, die kreative Stadt ist ein globales Politik- und Steuerungsmodell geworden. Ich habe mal hier ein paar Bilder mitgebracht aus verschiedenen Städten, Chicago, Los Angeles, Bilbao, Düsseldorf. Alle haben hier ihre Star-Architektur gemacht, in diesem Fall von Franco Gehry. Alle sehen ein bisschen gleich aus, das heißt, die Art und Weise, wie kreative Städte in den Wettbewerb treten, führt häufig zu einer nicht ganz geringen Uniformität. Und dieser Wettbewerb führt dazu, dass eigentlich Städte sehr ähnliche Maßnahmen anwenden, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Hier ist mal eine Karte mit die nur die Global Cities, also nur besonders wichtige Städte zeigt, die alle auch ein kreatives Steuerungsmodell implementiert haben. Und das sind fast alle Global Cities. Und weltweit gibt es natürlich viel, viel mehr Städte, die Programme zur Förderung von Kreativität implementieren. Politik ist hier nicht nur ein Steuerungsmodell, sondern Politik ist hier auch ein Markt, denn es bildet sich zunehmend auch eine ganze Industrie heraus oder hat sich schon herausgebildet, die kreative Lösungen für kreative Städte versprechen und auch eben verkaufen. Sogenannte Policy Entrepreneurs, die die Welt bereisen und ihre One-Fits-All-Lösungen für kreative Städte verkaufen. Ich habe hier einfach mal das Beispiel der Consultants-Firma von Richard Florida selber mitgebracht, die eben auch weltweit Politiklösungskonzepte verkaufen. Diese Konzepte haben natürlich eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote in kreativen Städten. Ich kenne eigentlich keine größere Metropole, die sich diesem Konzept verweigert hat. Und als Beispiel habe ich hier mal ein Zitat von der ehemaligen Oberbürgermeisterin Petra Roth aus Frankfurt mitgebracht, die eben gesagt hat, der Zugang zu talentierten und kreativen Menschen ist für das moderne Wirtschaftsleben das, was der Zugang zu Kohle und Eisenerz für das klassische Industriezeitalter wäre. Wie wichtig diese Kreativkonzepte sind, sieht man am besten an den zahlreichen Kreativwirtschaftsberichten, die weltweit entstanden sind, aber eben auch in Deutschland. Wir haben mal gezählt, seit den 1990er Jahren sind in Deutschland über 60 solcher Berichte entstanden, die eben Städte anleiten, ihr kreatives Potenzial in Wert zu setzen. Es gibt aber da eben sehr viel mehr. Es gibt europäische Initiativen, weltweite Initiativen. Und als globales Steuerungsinstrument befeuert die kreative Stadt eben den Wettbewerb der Städte, was man auch hier nochmal ganz gut sieht durch die permanente Vergleich von Parametern der Kreativität. Hier zum Beispiel Roland Berger Studie zur kreativsten Stadt von 2008 in Deutschland, Livability Awards, Livability Indexes, Indizes, all das sozusagen befeuert diesen Wettbewerb noch einmal mehr. Das bringt mich so ein bisschen zu meiner dritten These, die sagt, Kreativförderung heißt in erster Linie eben nicht Kulturförderung, sondern heißt in erster Linie Wirtschaftsförderung. Und dafür möchte ich ein Beispiel bringen aus Frankfurt, auch aus meiner Dissertation. Dort habe ich so ein bisschen verfolgt, wie ist denn eigentlich der Implementierungsprozess von Kreativpolitik in Frankfurt gelaufen? Und zunächst war das eigentlich eine sehr, sehr bunte Mischung zivilgesellschaftlicher Akteure, vieler Künstlerinnen, die gesagt haben, Kreativität, eine super Sache. Wir brauchen mehr Subkultur in Frankfurt. Es ist wichtig, bezahlbare Räume für Kreative zu schaffen. Es gab Kongresse, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, was hier passiert. Und alle waren sich einig, wir brauchen eigentlich Kreativpolitik, wir brauchen Fördermaßnahmen für Kreative. Dann hat die Stadt gesagt, ja, schön und gut, dann erforschen wir doch mal das Potenzial, was die Stadt hat, und haben einen Kreativwirtschaftsbericht in Auftrag gegeben. Der wurde dann von Geografen meiner Zunft erstellt und die haben sich dann erstmal gefragt, ja, schön und gut, Kreativität, was soll das denn überhaupt sein? Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Deswegen werde ich euch jetzt ein bisschen mit Definitionen quälen. Denn Mitte der 2000er gab es verschiedene Modelle, Kreativität zu messen. Eins hier von Michael Sondermann, angelehnt an das damals gängige europäische Steuerungsmodell, ist ein Modell, was sehr stark Kunst, Subkultur, informelle Soziokultur mit aufnimmt in die Definition und nicht nur im engeren Sinne Kultur, Wirtschaft wie Architektur, Games, Software. Also eine sehr breite Definition. Letzten Endes durchgesetzt, dann später 2009 für die Bundesrepublik Deutschland, aber eben auch harmonisiert mit Europa, ist dann eine ganz andere Definition, die Kreativität nicht mehr danach befragt, wie schöpferisch sie ist, sondern die Kreativität als Markt fasst und dann nur noch Bereiche, Branchen hierunter fasst, die eben auch einen Markt abbilden. Soziokultur ist dann ganz raus. Es gibt dann die Musikwirtschaft, den Buchmarkt und auch die Künste sind nur noch insofern vertreten, als es einen Markt für sie gibt. Was haben die Wissenschaftler jetzt gemacht? Okay, es gab natürlich auch noch tausende von anderen Definitionen. Worauf berufen wir uns? Und sie haben letzten Endes eine Definition genommen, die neuen Arenen abdeckt, in denen zwar auch die Kultur vertreten ist, aber eben sehr stark auch die sehr viel wirtschaftlicheren und sehr viel marktorientierteren Bereiche der Kreativwirtschaft. Und in denen vor allen Dingen auch ein sehr umstrittener Bereich drin ist, die Software- und Games-Industrie. Daraufhin haben sie die Untersuchung gemacht und sind natürlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein Potenzial für kreative Wirtschaft in Frankfurt gibt. Und damals, der damalige Wirtschaftsdezernent Boris Rhein hat dann gesagt, im Römer bei der Vorstellung der Studie in der Politik, die Studie ist ein wichtiger Sensor für unsere zukünftige Wirtschaftspolitik im Bereich der Kreativindustrie. Und danach ist eben im Römer im Stadtparlament verabschiedet worden, wir wollen die Kreativwirtschaft fördern. Und niemand eigentlich hat in dem Moment mehr hinterfragt, was Kreativwirtschaft ist. Weil im Zuge der Definitionsfindung eigentlich die ganzen Forderungen, die am Anfang standen, wir brauchen Subkultur, wir brauchen Räume für Kreative, wir wollen die freie Szene unterstützen, das war eigentlich gar nicht mehr möglich, weil es in dieser Definition, die gewählt wurde, überhaupt nicht mehr abgebildet war. Ich erzähle das so ausführlich, weil ich glaube, dass das nicht nur ein Frankfurt-Spezifikum ist, sondern dass es ein sehr paradigmatischer Prozess ist, der sehr häufig passiert und der dazu führt, dass die Art und Weise, wie Kreativpolitik aussehen will, hier überhaupt nicht mehr politisch ausgehandelt wird. Das heißt, durch den Bericht, durch die Verwissenschaftlichung dieses Themas haben die Politiker gesagt, ja, die Wissenschaft hat festgestellt, Kreativität ist wichtig, fördern wir, hat eigentlich dazu geführt, dass die politische Diskussion, die geführt hätte sollen, was ist überhaupt Kreativität, was wollen wir überhaupt für eine Kreativität in der Stadt, wollen wir hier jetzt noch das dritte große Softwareunternehmen oder wollen wir vielleicht lieber lokale Künstler oder Kunstinitiativen oder vielleicht auch soziale Projekte fördern. All das hat nicht mehr stattgefunden und ich würde sagen, das ist relativ typisch für viele politische Prozesse, die wir gerade beobachten können und die würde ich so ein bisschen als antipolitisch bezeichnen, weil letzten Endes ihr politischer Gehalt dadurch, dass sie in Form eines globalen Politikmodells artikuliert werden, unter den Tisch fallen. Letzten Endes sahen die kreativpolitischen Maßnahmen in Frankfurt nicht viel anders aus wie die Blueprints, die ich vorhin vorgestellt habe. Ich denke, das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten, wenn man selber Stadtpolitik macht und diese Gefahr zu sehen, dass eben globale Politikmodelle, mit der die Stadt in einen Wettbewerb treten kann, natürlich ist vielleicht sehr viel wirkmächtiger sind als lokale Initiativen und muss man eben auch als stadtpolitisch Aktive, wie ihr das seid, aktiv gegensteuern. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, ich habe noch mal ein bisschen das Konzept der kreativen Stadt vorgestellt, habe es noch mal ein bisschen kontextualisiert, ein bisschen in der weiteren Debatte der unternehmerischen Stadt und werde jetzt noch mal so ein bisschen stärker auch auf die Rolle von Kreativen in der Stadt eingehen und mich ein bisschen mit dem Gentrifizierungsargument auseinandersetzen, weil das immer auch in der Debatte mit drin ist. Die These, die ich hier vertreten will, ist, Gentrifizierung heißt immer auch Verdrängung. Kreative Arbeit hat das Bild der Stadt verändert, das haben wir vorhin festgestellt. Es gibt eine zunehmende Umnutzung vormals industrieller Gebäude für kreative Nutzung. Das Gleiche passiert nicht nur auf der Ebene der Arbeit, sondern wir haben auch mit einer sehr starken Wiederentdeckung der Innenstädte als Wohnquartiere zu tun. Hier auch ein Beispiel aus Frankfurt. Das Kronprinzeneck heißt jetzt Planck. Das Bahnhofsviertel oder in vielen Städten der wilhelminische Erweiterungsring um die Stadt, der im Zuge der Industrialisierung geschaffen wurde, diente zunächst bürgerlichen Haushalten, ist dann aber über die Zeit vor allen Dingen im Zuge der Deindustrialisierung sehr stark verkommen häufig. In den 70er Jahren haben wir es mit sehr viel gründerzeitlicher Architektur zu tun, in denen eher die Marginalisierten leben, Ausländer, Arbeitslose, vielleicht auch Studierende. Und dann ab Ende der 80er, Anfang der 90er haben wir diese starke Wiederentdeckung dieser Quartiere eben auch für kreative Nutzungen, weil hier zunächst Wohnraum günstig ist, weil hier Möglichkeiten der Gestaltung sind. Und die erste, oder die Wissenschaftlerin, die diesen Prozess entdeckt hat, die ihn zuerst beschrieben hat, ist Ruth Glas. Sie hat diesen Prozess, der in Deutschland, wie gesagt, erst in den 90ern dann so einsetzt, schon in den 60ern beobachtet in London. Und sie schreibt, larger Victorian houses downgraded in an earlier recent period, which were used as lodging houses or were otherwise in multiple occupation, have been upgraded once again. Once the process of gentrification starts in a district, it goes on rapidly until all or most of the original working class occupiers are displaced and the whole social character of this district has changed. Und Neil Smith bezeichnet diesen Prozess auch als Embourgeoisement, und ich will erklären, warum. Wichtig ist, dass diese Gentrifizierung, die Wiederentdeckung von dieser gründerzeitlichen Architektur eben nicht nur als ein stadtteilbezogener Aufwertungsprozess verstanden werden kann, sondern dass er immer auch die Verdrängung unterer Einkommensgruppen durch den Zuzug wohlhabender Schichten bedeutet. Oder wie Marcuse es definiert hat, Displacement is the core and not the unintended by-effect of gentrification. Warum ist das so? Es gibt zwei Erklärungsmodelle für Gentrifizierung. Die eine ist wahrscheinlich die mit Abstand bekannteste, die ist die kulturelle Erklärungsweise, die besagt, Künstler und Kreative führen letzten Endes als Innovatoren, als Pioniere zu einem Imagewandel des Quartiers. Sie ziehen in diese Quartiere ein, bewirken, dass er hip und cool wird. Das führt dann dazu, dass irgendwann Investoren, die sogenannten Gentrifier oder eben Menschen mit hohem oder mittlerem Einkommen, in diese Viertel nachziehen, sie aufkaufen, Eigentumswohnungen draus machen, sie renovieren und damit die Miete erhöhen und zu einer weiteren Verdrängung der unteren sozialen Schichten führen. Während sie erstmal nur in erster Linie eine kulturelle Verdrängung ist, wird sie dann eben massiv in dem Moment, wo es zu massiven Aufwertungen kommt und sie die Mieten nicht mehr bezahlen können. Der Erklärungsansatz in diesem Modell ist aber letzten Endes, Künstler und Kreative, ihr seid schuld, denn ihr habt das Viertel hip gemacht und damit die Verdrängung von anderen sozialen Schichten initiiert. Die Antwort, die darauf gegeben wird, ist dann meistens zu sagen, naja, dann gucken wir doch, dass wir vielleicht irgendwie was mit Leuten vor Ort machen, um sie nicht zu verdrängen aufgrund unserer Präferenzen, um nicht arrogant zu sein, sondern vielleicht gemeinsam in partizipativen Prozessen, in kulturellen Austausch zu treten und diese Verdrängung zu vermeiden. Es gibt noch eine andere Erklärungsweise dieses Phänomens und das ist die sogenannte ökonomische Erklärungsweise oder die sogenannte Rent-Gap-Theorie. Die Rent-Gap-Theorie besagt, dass der Wert eines Gebäudes natürlich mit der Zeit verfällt, wenn nichts investiert wird und dass damit sozusagen immer niedrigere Bevölkerungsschichten in diese Häuser einziehen, weil der Wert verfällt. Und in dem Moment, wo wir es mit Gentrifizierung zu tun haben, kommt der Moment, wo die potenzielle Rente über der realisierten Grundrente liegt und dann eben kommt es zu massiven Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen. Dieses Modell berücksichtigt nicht nur, dass Aufwertung durch kulturelle Aufwertung passiert, sondern Aufwertung kann eben auch durch ganz andere Maßnahmen passieren. Und da kommt der Staat ins Spiel. Viele der Aufwertungsprozesse, die wir in Brooklyn sehen können, genauso wie in Frankfurt, genauso wie in Berlin, sind eben nicht nur aufgrund des Wandels kultureller Präferenzen zu erklären, sondern eben auch durch die Schaffung von konkreten Investitionsanreizen. Und ich denke, wenn man stadtpolitisch aktiv ist, macht es auf jeden Fall Sinn, sich anzugucken, welche Strategien verfolgen Städte und wie werden diese Investitionsanreize eben auch ganz konkret geschaffen. Das zum Beispiel kann, wie im Frankfurter Beispiel, sein, die Förderung von Renovationsmaßnahmen, die Förderung der Erwerbung von Eigentumswohnungen in einem Viertel, um Leerstand zu bekämpfen. Es kann aber auch sein, die Ausweisung oder der Bau von Shopping-Malls, die Ausweisung von kulturellen Quartieren, die eben durch kulturelle Entwicklungen auf eine Wertsteigerung wetten. Und ich denke, das ist nochmal ganz wichtig im Hinterkopf zu halten, wenn man über Gentrifizierung spricht. Gentrifizierung ist eben kein Prozess, der nur aufgrund von kulturellen Präferenzen, aufgrund von Kreativen passiert, sondern immer auch staatliche Politik mit zu bedenken hat, das Verhalten von Investitoren mit bedenken muss und dass Gentrifizierung, wie es Neil Smith nochmal auf den Punkt auch hier bringt, immer die Verdrängung zum Ziel hat. Das ist eng verknüpft mit der fünften These, die ich hier machen möchte, nämlich, dass in kreativen Städten allen Bemühungen zum Trotz die soziale Ungleichheit wächst. Ich habe gerade vom Bahnhofsviertel in Frankfurt gesprochen. Ich habe von der Politik zur Bekämpfung des Leerstandes, den öffentlichen Anreizen besprochen. Und das hat innerhalb von der kürzesten Zeit dazu geführt, dass das Bahnhofsviertel nicht nur zum hipsten Stadtteil von Deutschland gewählt wurde, sondern dass es eben auch massive Mietsteigerungen gegeben hat. Also im Mietspiegel von 2008, das hier ist das Bahnhofsviertel, noch ausgewiesen als einfache und sehr einfache Wohnlage, haben wir es hier 2010 dann bereits mit einer mittleren Wohnlage zu tun und die Tendenz ist weiter steigend. Es ist jetzt nicht so, dass Kreative dazu rund schuld sind, dass Sozialpolitik nicht mehr stattfindet oder dass sie gar unsozial werden, aber diese Entwicklung koinzidiert eben mit einer anderen Entwicklung und das ist der massive Rückbau des kommunalen Sozialstaates. Ich habe hier auch mal eine Zahl mitgebracht. Wir sehen hier den Rückzug des kommunal geförderten Wohnungsbaus in Frankfurt. Und da kann man sehen, dass 1990 noch ungefähr 70.000 Wohnungen im Bestand waren und 2009 waren es noch 30.000. Gerade haben wir ein ganz massives Auslaufen von Sozialwohnungen, weil die nach einer gewissen Zeit eben aus der sozialen Bindung fallen, die alle in den 70ern gebaut worden sind, die Laufzeit beträgt ungefähr 30 Jahre und das heißt, wir haben es jetzt nochmal mit so einem ganz großen Auslaufen von Sozialwohnungen zu tun. Wir haben es mit einer massiven Wohnungsnot in Frankfurt zu tun und damit eben auch mit einer massiven Verdrängung unterer Einkommensschichten aus der Stadt. Das koinzidiert natürlich mit einer allgemeineren Krise, nicht nur der 2008er Krise, sondern auch schon zuvor mit der Zeit, die wir als Neoliberalisierung bezeichnen und die sich eben auch in Deutschland sehr stark abzeichnet. Hier nochmal seit Ende der 90er Jahre bis 2008 die Umverteilung des Gesamtvermögens und da kann man sehen, dass die unteren 50% der Bevölkerung, die 1998 noch 3% des Gesamtvermögens besessen haben, mittlerweile nur noch 1% besitzen und dass dafür die 10% Reichsten mittlerweile nicht mehr 45, sondern 53% des Gesamtvermögens besitzen. Das heißt, wir haben es hier mit zwei Trends zu tun. Einerseits einer sozialen Umverteilung von unten nach oben und andererseits haben wir es eben mit einer Politik zu tun, die zunehmend weniger sozial umverteilt, zunehmend weniger gegensteuert. Und deswegen finde ich, ist es legitim, auch von einem Ausverkauf von Sozialpolitik zugunsten von Kulturpolitik zu sprechen. Und es gibt zahlreiche jüngere Studien, die genau auf diesen Punkt hinweisen. Zum einen weisen sie darauf hin, dass kreative Städte halt häufig auch Städte sind, in denen wir es mit wachsender Ungleichheit zu tun haben. Wir können sehen, dass wir es eben mit den Verdrängungsprozessen zu tun haben, die ich gerade beschrieben habe. Wir haben es mit der zunehmenden Ausweitung einer heteronormen weißen Mittelschichtskonsumkultur zu tun, die exkludierend wirkt. Wir haben es aber eben auch mit neuen Formen von Prekarität zu tun. All das sind sicherlich auch Entwicklungen, die man im Hinterkopf halten sollte. Das heißt aber auch, das ist dann so ein bisschen der nächste Punkt, den ich machen will, Kreative sind nicht nur Teil der Aufwertung, sondern sie sind natürlich auch betroffen. Ich finde, das hat David Harvey in seinem Buch The Rebel Cities ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er sagt, those who create an interesting and stimulating everyday neighborhood life lose it to the predatory practices of the real estate entrepreneurs, the financiers, the upper class consumers, bereft of any social imagination. The better the common qualities a social group creates, the more likely it is to be raided and appropriated. Und natürlich sind es nicht nur untere soziale Schichten, die kommunale Strukturen brauchen und aufbauen, sondern natürlich seid ihr auch diejenigen, die die kommunalen Qualitäten von Städten maßgeblich prägen, sie bereithalten, sie mit der Stadt teilen. Und die sind natürlich im Zuge einer solchen Aufwertung unter Gefahr. Ich denke, dieses Plakat bringt es ganz gut auf den Punkt. Keine Angst, es ist nur Gentrification. Der sechste und vorletzte Punkt. Künstlerinnen und Kreative, und das ist vielleicht ein bisschen auch provokativ, sind keine privilegierten Akteure der Stadtpolitik. Es mag ein bisschen infam sein, das auf einem stadtpolitischen Kongress zu sagen, aber den Punkt, den ich hier nochmal machen möchte, zielt nicht nur auf die Rolle von Kreativen in Gentrifizierungsprozessen, sondern zielt nochmal auf die Struktur der Arbeit, die wir machen. Und auch hier möchte ich nochmal ein bisschen ausholen und nochmal mir die Geschichte kreativer Arbeit ganz kurz angucken. Ich denke, dass das Luc Boltanski und Yves Capello in dem wunderbaren Werk Der neue Geist des Kapitalismus sehr gut herausgearbeitet haben. Sie sagen eben, dass wir es seit 1980 eigentlich mit einer neuen Qualität von Kapitalismus zu tun haben. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass die Kritik, die der 68er sehr zentral war für die Erneuerung des Kapitalismus und vor allen Dingen aber auch der Arbeitsform. Während wir es in den 60er, 70er Jahren mit sehr industrialisierten, rationalisierten, entfremdeten Arbeitsverhältnissen zu tun hatten, war die Forderung Selbstbestimmung, Freiheit, Selbstverwirklichung, Flexibilität. Aber da würde man eben sagen, diese Kritik an den Zurichtungen des Fordismus und des Taylorismus, an der Rationalisierung, das ist das, was Boltanski und Capello als die Künstlerkritik bezeichnen, die Forderung nach mehr Selbstbestimmung etc. Die Bewegung war aber sozusagen nicht nur die Künstlerkritik, sondern auch eine Sozialkritik, die gefordert hat, Mitbestimmung in Unternehmen, Arbeitsstandards, Arbeitsschutz etc. Und Boltanski und Capello argumentieren jetzt, dass die Krise fordistischer Produktion und auch letzten Endes die Neoliberalisierung nach Ende von Bretton Woods dazu geführt hat, dass die Sozialkritik komplett verhallt ist, wir es seitdem mit eigentlich einer massiven Verschlechterung von Arbeitsverhältnissen zu tun haben, aber die Künstlerkritik zu einem Bearbeitungsmodus dieser Krise wird. Das heißt, die Künstlerkritik wird gehört und all die Forderungen, die gestellt wurden, werden umgewandelt in nicht nur neue Arbeitsmodelle, sondern eben auch in neue Managementkonzepte. Jeder von euch kennt wahrscheinlich Gruppenarbeit, Enthierarchisierung, flache Hierarchien, Selbstständigkeit, Authentizität und Selbstorganisation, Flexibilität, selbstbestimmte Arbeitszeiten, Personalentwicklung, Diversity Management als Tools eben des Job Enrichments und der Bearbeitung des sehr uniformierten Industriewesens und eben der Übergang in eine kreative Industrie, die genau diese Fähigkeiten braucht, um eben schöpferisch tätig zu sein. Jetzt könnte man da sagen, ist doch tipptopp, haben die Künstler doch hervorragende Arbeit geleistet, haben sich doch die Arbeitsverhältnisse verbessert und ich würde auch sagen, fragt man Kreative, ist es immer genau das, was sie sagen, ich arbeite selbstbestimmt, ich bin mein eigener Herr, ich kann mich selbst verwirklichen, das ist alles schön und gut. Allerdings bringen diese neuen Freiheiten eben aufgrund der nicht gehörten Sozialkritik auch neue subtile Machtmechanismen mit sich, die man, denke ich, auch nicht unter den Tisch kehren kann und die zunehmend laut diskutiert wird. Einerseits die Aushöhlung von Arbeitsstandards, die es im Normalarbeitsverhältnis noch gab, Ferien, ein 9-to-5-Arbeitstag, fehlende Absicherungsmöglichkeiten, keine Möglichkeit mehr, sich eine Rente zu erarbeiten, Prekarität, eine zunehmende Wegbrechen gewerkschaftlicher Organisationen, aber auch eine Entsolidarisierung durch das permanente Inkonkurrenzsein untereinander, die fehlende Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, Kreativität, was eben vorher noch als Freiheit wahrgenommen wurde, wird auf einmal zu einem Zwang, zu einem Imperativ und vielleicht auch Burnout. Die Literatur, die in den vergangenen Jahren zu diesen Themen erschienen ist, ist mehr als zahlreich und sie stellt eben den Zusammenhang her zwischen Kreativität und Prekarität, zwischen dem erschöpften Selbst, wie Ella Ehrenberg es genannt hat, oder eben zwischen Kreation und Depression in diesem sehr hervorragenden Sammelband von Christoph Menke und Juliane Rebentisch. Und ich denke, man sieht es am besten daran, das durchschnittliche Jahreseinkommen eines in der Künstlersozialkasse versicherten Künstlers lag zum Stand 1.1.2015 bei Berufseinsteigern unter 30 bei ungefähr 11.500 Euro und bei Menschen über 60 bei 15.400 Euro. Die Armutsgrenze in Deutschland liegt bei 17.500. Das heißt also, wir haben es hier mit der Entstehung neuer Arbeitsverhältnisse zu tun, die viele Vorteile bringen, aber die eben auch zunehmend prekär sind. Und das bringt mich jetzt zu meiner letzten These, mit der ich auch noch mal abschließend auf die Fragen vom Anfang, auf die Rolle von Kreativen in der kreativen Stadt eingehen will. Und da würde ich sagen, die größte Herausforderung einer kreativen Stadt für alle ist Solidarität. Und zum einen die Forderung, Kulturpolitik darf Sozialpolitik nicht ersetzen. Das heißt, eine kreative Politik sollte immer eine solidarische Politik mit anderen Prekären in der Stadt sein. Und ich finde, dass da eigentlich auch die Aktion der Koordination des Intermittents et Précaires aus Frankreich ein gutes Beispiel ist, die eben mit dem Slogan ins Feld geführt sind, keine Kultur ohne soziale Rechte, und nochmal sehr deutlich gemacht haben, dass natürlich die materielle Reproduktion von Kreativen genauso gesichert sein muss wie die von der migrantischen Putzfrau beispielsweise. Und ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten des gemeinsamen Handels und der Solidarisierung. Der zweite Punkt, der, glaube ich, sehr zentral ist in Städten, die einen sehr hohen Verwertungsdruck haben und sehr hohes Aufwertungspotenzial haben, ist, dass es eine kreative Stadt nicht ohne bezahlbare Räume geben kann oder auch nicht ohne Freiräume. Denn bezahlbare Räume sind nicht nur für Künstlerinnen und Kreative gut, sondern eben für alle. Und deswegen ist die Solidarität zwischen Kreativen und anderen sehr wichtig. Und ich denke, dass hier die Initiativen, die es in verschiedenen Städten gegeben hat, in Berlin, in Hamburg, Wir bleiben alle, ein sehr gutes Beispiel ist, die eben genau diese Solidarität zwischen Kreativen und Menschen mit vielleicht geringerem Einkommen herausgearbeitet haben. Denn Freiheit entsteht auch eben da, wo man nicht so sich die ganze Zeit nur um seine ökonomische Reproduktion kümmern muss. Und ich denke, dass all das nur durchzusetzen ist, wenn wir eben uns ein wenig von dieser kulturellen Leuchtturmpolitik, von der unternehmerischen Stadt verabschieden. Ich denke, das ist eine Utopie, denn ich kenne keine Metropole, die sich nicht dem unternehmerischen Paradigma verschrieben hat. Auch Städte, die eigentlich mehr verlieren als gewinnen durch den Wettbewerb untereinander. Und ich denke aber, dass das eine Bewegung ist, die von unten kommen muss, weil Freiheit eben nur da entsteht, wo der ökonomische Verwertungsdruck nicht so hoch ist. Und deswegen möchte ich hier abschließen mit einem Beispiel auch aus Frankfurt von dem Recht auf Stadt-Netzwerk und einer Performance-Gruppe, die eben die kulturellen Leuchttürme hier in den Himmel geschickt haben an den Heliumsballons.
Was ist das eigentlich wirklich, die kreative Stadt? Welche Rolle haben wir in der kreativen Umgestaltung von Städten? Und wie ist das Verhältnis der Kreativen zum Rest der Städte? Diesen Fragen ist heute im D-Radio Wissen Hörsaal die Humangeografin Iris Dutzek auf den Grund gegangen. Aufgezeichnet haben wir ihren Vortrag am 30. August 2015 im Rahmen des CityLeaks-Kongresses, der im Rahmen des CityLeaks-Festivals für urbane Kunst stattgefunden hat. D-Radio Wissen ist Medienpartner. Morgen geht es weiter mit einem CityLeaks-Vortrag. Dann geht es um unser aller Recht auf Stadt. Es geht um Hausbesetzungen, um Mietpreise und um Randgruppen. Ja, es wird spannend. Katrin Ohlendorf war für euch am Mikro. Tschüss, schönen Abend und bis morgen.
D-Radio Wissen. Hörsaal.